Und der Kolonialismus ist ganz einfach, denke ich, zu verstehen, die gewaltsame Aneignung der Welt durch europäische Mächte, die Ende des 15. Jahrhunderts beginnt, und zwar in Form der Bildung von Kolonien. Und diese Kolonien konnten ganz unterschiedlich sein. Es konnten Handelsstützpunkte sein, es konnten Siedlungskolonien sein, und je nach Region und auch nach Art der Kolonie und des dahinterstehenden Projekts ist der Kolonialismus unterschiedlich ausgefallen. Deswegen gibt es eigentlich nicht den Kolonialismus, sondern verschiedene Kolonialismen oder koloniale Herrschaftssysteme.
Und was heißt dekolonialisieren?
Dekolonisieren heißt zweierlei. Also erstmal natürlich, es hat eine formelle Dekolonisierung stattgefunden, als im 20. Jahrhundert die früheren Kolonien unabhängig wurden. Aber wir sind der Meinung, dass es, was eben auch nötig ist, ist eine substanzielle Dekolonisierung. Das heißt, die tatsächlich fortexistierenden kolonialen Beziehungen eben aufzubrechen. Und die tatsächlich fortexistierenden kolonialen Beziehungen sind heute vor allem einerseits die globale Ungleichheit und die ganzen Probleme und Verwerfungen, die diese Ungleichheit verursacht. Ich will nur erwähnen, dass Menschen eben gezwungen werden zur Flucht, Kriege und so weiter, aber eben auch bei uns noch ganz handfester, was wir jeden Tag erleben können, der Rassismus. Das ist eine unserer zentralen Thesen, dass eben der moderne, und da schließen wir uns an einen südamerikanischen Theorieansatz an, der sich eben dekolonial nennt, dass der moderne Rassismus eben mit dem Kolonialismus entsteht und deswegen auch der Kolonialismus in Form des Rassismus heute, also der Einteilung der Menschheit in wesensmäßig unterschiedene Rassen, dass der Kolonialismus in dieser Form auch permanent präsent ist.
Bevor wir darauf näher eingehen, würde mich noch zu Beginn interessieren, was Sie persönlich an dem Thema beschäftigt oder interessiert tatsächlich. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen, Kolonialismus und Kolonialismus in Erfurt?
Ich habe mich mit dem Thema Kolonialismus in einem geografisch zunächst anders erscheinenden Kontext beschäftigt. Das heißt, ich selber war damals nicht in Erfurt. Ich bin erst seit 3 Jahren hier, sondern in der Schweiz, und habe mich aber mit spanischem Kolonialismus, und zwar nicht dem in Lateinamerika, sondern dem in afrikanischen Gebieten im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt. Interessanterweise, aber nicht überraschenderweise, ist mir da sehr schnell klar geworden, dass dort wie in vielen anderen Regionen Kolonialismus ein Herrschaftssystem war, in dem nicht nur staatliche Akteure, sondern auch privat, zum Beispiel Unternehmen, Einzelpersonen, Wissenschaftler etc. beteiligt waren, und dass die nicht eben nur aus einem Land, in dem Fall Spanien, stammten, sondern kooperiert haben mit Akteuren aus anderen Ländern, unter anderem eben Deutschland. Also mich hat der spanische Kolonialismus zu deutschen kolonialen Akteuren geführt. Und als ich dann hier hergezogen bin, hat mich natürlich interessiert, welche Spuren dieser deutsche Kolonialismus bzw. koloniale Akteure aus Deutschland vor, nach und während der Zeit des formalen Kolonialbesitzes eben hier in der Stadt vor meiner Haustüre gewissermaßen hinterlassen haben.
Urs, wie war es bei dir? Du kommst ja eher aus der philosophischen Richtung, sage ich es mal ganz knapp formuliert. Was ist so dein persönlicher Bezug zum Thema Kolonialismus?
Ich wollte nach meiner Magisterarbeit eine Doktorarbeit schreiben über die indisch-britischen Subaltern Studies. Das ist so ein Ansatz, Kolonialgeschichte von unten zu schreiben, und das eben so aus einer philosophischen Perspektive etwas theoretisieren. Und aus dieser Doktorarbeit ist nichts geworden. Ich habe die Doktorarbeit dann über ein anderes Thema geschrieben, aber seitdem, das heißt seit über 10 Jahren, bin ich an dem Thema dran, vor allem eben auch in Bezug auf Indien, wo die Subaltern Studies entstanden sind. Das heißt, ich habe mich schon länger mit britischem Kolonialismus beschäftigt und der deutsche Kolonialismus interessiert mich natürlich auch seit einiger Zeit, aber das Seminar, das wir jetzt zusammen mit Studierenden angeboten haben, hat eben die Möglichkeit uns gebracht, uns nochmal ganz tief in den deutschen Kolonialismus hineinzufriemeln und dann eben auch in die spezifischen Erfurt-Bezüge.
Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung, die mir wichtig ist. Der zweite sozusagen Herkunftsstrang meiner Beschäftigung mit Kolonialismus ist die Beschäftigung mit Geschlechtergeschichte und feministischer Theorie, weil wer sich mit der Entstehung von Geschlechterkategorien und von geschlechterspezifischer Ausbeutung und Unterdrückung beschäftigt, der merkt ziemlich schnell, dass die in einer Wechselwirkung stammt und steht mit der Konstruktion von eben diesen rassistischen Kategorien und dass auch die Herrschaftsformen und Widerstände dagegen eben in dieser, man nennt es intersektionalen Machtbeziehung verlaufen. Also das war für mich eigentlich der andere Zugang zu diesem Thema.
Ihr seid also mit einigen Erfahrungen an das Thema Kolonialismus in Erfurt herangetreten. Kolonialismus gibt es in Erfurt, gab es in Erfurt und Spuren sind noch sichtbar. Als ich den Flyer für den Stadtrundgang gesehen habe, dachte ich, wow, so viele Spuren hat Kolonialismus in Erfurt hinterlassen. Hier sind 14 Stationen zu sehen. Für all jene, die nicht am Rundgang teilnehmen konnten, könnt ihr mal bitte 2, 3 Beispiele nennen, wo man Kolonialismus heute noch in Erfurt finden kann? Welche Spuren hat er hinterlassen?
Also das offenkundige und dennoch wenig bekannte Objekt dafür ist das Buchenhaus in der Ecke Bahnhofstraße, Juri-Gagarin-Ring. Dieses Haus wurde 1902 erbaut und erinnert an den Zweiten Burenkrieg, den die Buren, die Nachfahren der niederländischen Kolonisatorinnen in Südafrika, gegen die Briten, die auch in Südafrika kolonisiert haben, geführt haben. Und dieses Haus nimmt eben damals der damaligen weltpolitischen Konstellation entsprechend, nimmt das Partei für die Buren gegen die bösen Briten. Also der britische Kolonialminister Chamberlain ist dort als goldgieriger Raffzahn dargestellt und über ihm sind diese hehren, unschuldigen Burenführer. Und das ist natürlich eine unglaubliche Geschichte, weil diese Burenführer sind die Ahnherren der Apartheid in Südafrika und an die wird hier in Erfurt mit einem Haus erinnert. Und unserer Meinung nach müsste in unmittelbare Nähe dieses Haus eine Gedenktafel oder Denkmal an den deutschen Genozid, an den Herero und Nama, der kurz danach, nach dem Burenkrieg stattgefunden hat. Da gibt es auch einen unmittelbaren Bezug. Einerseits war das heutige Namibia eben nach 1919 Teil von Südafrika. Das heißt, die Überlebenden Herero und Nama waren der Apartheid ausgesetzt. Zum anderen war eben der Kampf gegen die Apartheid, der geführt wurde, sehr intensiv seit den 1920ern, war eben auch immer ein Grund dafür, dass das Erinnern an den deutschen Genozid im Hintergrund stand. Und deswegen gibt es da einen unmittelbaren Zusammenhang unserer Meinung nach zwischen Burenhaus, der anwesenden Erinnerung an die Anherren der Apartheid und der abwesenden Erinnerung an den kolonialen Genozid der Deutschen.
Das war ein Beispiel. Welchen anderen Ort, welche andere Fassade hat Erfurt, die an Kolonialismus erinnert, Cecile?
Das Beispiel, das Urs genannt hat, ist eines, wo dieser koloniale Bezug oder diese koloniale Spur als solche sehr offensichtlich ist. Wir haben aber auch diverse Beispiele, wo diese Offensichtlichkeit eben nicht so in der Form gegeben ist. Ich fange mal mit dem an, historisches Moment, historisches, aber eben auch gegenwärtiges Phänomen, das wir Hetze, rassistische Hetze genannt haben. Und damit beziehen wir uns auf Ereignisse, die sich im August 1975 in Erfurt ereignet haben. Da wurden kleine Gruppen von algerischen Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen von einer Gruppe von bis zu 300 Deutschen, mehrheitlich Jugendlichen, durch die Erfurter Straßen gehetzt. Ihr Wohnheim, in dem sie unter sehr problematischen Bedingungen gewohnt haben, wurden umzingelt. Es wurden Menschen verprügelt, Hunde auf sie gehetzt und so weiter. Und diese Ereignisse, die wurden eingehend untersucht von der Staatssicherheitsbehörde, wurden aber letztendlich, obgleich es zu Verurteilungen von einigen Haupttätern dieser Ausschreitungen kam, danach als Einzelfälle ad acta gelegt. Was nicht hätte sein müssen, um das so zu sagen, weil die Untersuchungen, die angestellt wurden, haben nämlich ergeben, dass rassistische Stereotype und Denkmuster in der Erfurter Bevölkerung durch alle Schichten hindurch, also auch in parteiführungsnahen Kontexten extrem weit verbreitet waren. Das waren Gerüchte und erfundene Geschichten von angeblich sexuellen Übergriffen von algerischen Vertragsarbeitern gegenüber deutschen Frauen und allgemein einem schlechten Benehmen von diesen Menschen. Das korrespondierte mit strukturellen Rassismen in der DDR, die sich auch in der ökonomischen Ausbeutung von diesen Vertragsarbeitern und Vertragsarbeiterinnen manifestiert haben. Und die Tatsache, dass der Umgang mit diesen Menschen, eben der strukturelle Rassismus, der Alltagsrassismus, verdrängt worden ist, der hat, wenn man das als Kontinuitätsthese stellen möchte, mit dazu beigetragen, dass sich eben auch in Erfurt wie in Deutschland insgesamt, auch im Westen, so rassistische Denkmuster haben nach der Wende erhalten können bis zu unserem heutigen Tag. Und da heute eben, da wird die Spur halb offensichtlich, wenn wir AfD-Demonstrationen reden, von Bernd Höcker auf dem Erfurter Domplatz haben, wo die rassistische Hetze eine verbale, aber nichtsdestotrotz extrem gewaltförmige Form annimmt. Ja, und das Ganze hat eben eine Geschichte, die wiederum noch weiter zurückgeht, nämlich diese Stereotypen, die da eine Rolle gespielt haben, darin diese Täter aufzuwiegeln. Konkret zum Beispiel die Vorstellung von diesen braunen Männern als solche, die einerseits ihre Frauen schlecht behandeln würden, aber auch eben weiße Frauen spezifisch angreifen würden. Das ist ein ganz altes koloniales Stereotyp, das man in vielen Kolonialismen, also auch eben zum Beispiel im britischen oder im französischen, antrifft und wieder auch nochmal auf die Verflochtenheit von Geschlecht und rassistischen Konstruktionen verweist.
Das sind zwei ganz konkrete Beispiele. Ein weiteres ist das Nettelbeck-Ufer in Erfurt. Das war auch eine der Stationen in dem Stadtrundgang. Ja, Nettelbeck, bekannt, Joachim Christian Nettelbeck, bei Wikipedia steht ganz oben im ersten Satz, er sei ein Volksheld. Schaut man mal weiter, liest man mal mehr zu Nettelbeck, findet man heraus, dass er einer derjenigen war, der Menschen versklavt hat und mit diesen Menschen Handel betrieben hat. Benannt ist, wie gesagt, diese Straße Nettelbeck-Ufer nach ihm. Nun werden ja Straßennamen häufig mit historisch relevanten Personen besetzt. Die werden damit letztendlich ja auch geehrt. Wer, warum aber bedeutsam ist und eine Straße bekommt sozusagen, ist ja auch veränderbar, je nachdem, wer gerade so die Deutungshoheit hat und was gerade der gesellschaftlich-politische Wille ist. Wenn nun wie in Erfurt das Nettelbeckufer Straßen nach Kolonialverbrechern benannt sind und das ja offensichtlich ein Problem ist, was wäre denn ein anderer Name für diese Straße, um antikolonialen Widerstand auszudrücken?
Also wir denken, in einer demokratischen Gesellschaft sollten Straßen nach Menschen benannt werden, die für die Werte von Freiheit, Gleichheit, Solidarität stehen. Nettelbeck steht definitiv nicht dafür, sondern für die extreme Missachtung dieser Werte. Und unserer Meinung nach gibt es in der Geschichte des Kolonialismus viele Möglichkeiten an Widerstand, gerade auch gegen den Handel mit versklavten Menschen zu erinnern. Und deswegen wird in unserer Ausstellung von den Studierenden, die diese Station erarbeitet haben, der Vorschlag gemacht, das Nettelbeck-Ufer umzubenennen nach Saint-Bepi. Saint-Bepi war ein wurde in Westafrika versklavt und hat dann erfolgreich eine Rebellion auf einem dieser Schiffe angeführt, der Amistad. Das war alles in Ende der 1830er, Anfang der 1840er Jahre. Sie sind dann in den USA gestrandet, wurden dann zunächst wegen Meuterei angeklagt, aber dann von dem obersten US-Bundesgericht, dem Supreme Court, wurde ihr Freiheitskampf anerkannt. Und Saint-Bepi wäre eben eine solche Figur, die unserer Meinung nach in einer demokratischen und auch an Diversität und Toleranz orientierten Gesellschaft geeignet wäre für diesen Straßennamen.
Das ist eine mögliche Idee. Wie kann denn, abgesehen zum Beispiel von der Umbenennung von Straßen, antikolonialer Widerstand aussehen? Welches Beispiel gibt es da in Erfurt?
Das historische Beispiel, an das wir anknüpfen können, ist die Person von Willy Münzenberg. Willy Münzenberg hat eine faszinierende Biografie. Er ist in Erfurt geboren, ist vom ungelernten Arbeiter in der Schuhfabrik Lingel zu einem der führenden Kulturpolitiker der Weimarer Republik aufgestiegen im Rahmen der Kommunistischen Partei Deutschlands und der Kommunistischen Internationale, der Komintern, hatte dort ein riesiges Medienimperium, wurde deswegen auch der Rote Pressezar genannt, und eine internationale Solidaritätsinitiative, die Internationale Arbeiterhilfe. Und dort hat er eben den Kolonialismus Mitte der 20er Jahre auf die Tagesordnung gesetzt und dann eben auch eine sehr große Konferenz in Brüssel organisiert 1927, die eben eines der entscheidenden Vernetzungsereignisse des globalen Antikolonialismus waren, weil dort erstmals antikoloniale Kämpferinnen aus allen Kontinenten, aus den Amerikas, aus Afrika, aus Asien, mit den progressiven europäischen Kräften, also nicht nur Kommunistinnen, sondern auch Sozialdemokratinnen, zusammenkamen und dort sich ausgetauscht haben über den gemeinsam zu führenden Kampf gegen den Kolonialismus. Und deswegen, Münzenberg steht heute für ein sehr starkes Verständnis von Solidarität, das vor Grenzen keinen Halt macht.
Der Kampf gegen den Kolonialismus, der zeigt sich auch in einer Ausstellung, die noch bis zum 11. Mai zu sehen ist, im Haus Dacheröden in Erfurt. Ganz kurz für die noch nicht dort waren, was gibt es in der Ausstellung zu sehen? Ein Abbild der Stadtrundgangsstation? Was kann man denn da sehen?
Ja, richtig. Da gibt es zu jeder Station, die wir physisch im Stadtrundgang behandelt haben, ein Poster mit einem längeren Text und Bildern. Aber vor allem gibt es da eben auch Poster zu den Stationen, die wir nicht im physischen Stadtrundgang erlaufen können, beziehungsweise bislang das nicht getan haben. Das sind so Orte, die zum Beispiel auch außerhalb ein bisschen des Stadtzentrums liegen, wie der Zoo, wo wir der Frage nachgehen, was hat dann der Zoo mit Kolonialismus zu tun? Was hat das Theater mit Kolonialismus zu tun, beziehungsweise die dort, aber auch an anderen Orten aufgeführte Praxis des Blackfacings, des sich in einer ganz bestimmten Weise kostümieren, hochaktuell Fasching. Was ist mit der Südseesammlung? Ja, und da haben wir eben auch eine Reihe von Stationen, wo dieser Bezug zu Kolonialismus vielleicht nicht als solches klar auf den ersten Blick erkennbare Spuren hinterlassen hat, sondern wo man ein bisschen um zwei Ecken gucken muss und damit verbunden auch Themen behandelt werden, die auf den ersten Blick eben wie dieses Blackfacing, wie die Figur im Zoo so ganz harmlos erscheinen und wo wir uns aber bemühen zu zeigen, dass sie das nicht sind. Ja?
Also es bleibt spannend. Ein Gang ins Haus Dacheröden lohnt sich auf jeden Fall, um an dem Thema dran zu bleiben. Vor 2 Jahren haben wir schon mit der Gruppe Decolonize Erfurt gesprochen. Und als wir gefragt haben, welche Pläne habt ihr für die Zukunft, hieß es, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Mittlerweile gibt es den Stadtrundgang und gibt es eine Ausstellung. Nun frage ich euch beide nochmal, auf was können wir denn in Zukunft weiterhin gespannt sein? Was sind eure Pläne und wie kann man vielleicht auch bei dem ganzen Thema mitmachen?
Den nächsten öffentlichen Stadtrundgang gibt es am 10. April. Es geht los um 16 Uhr vor dem Angerkaufhaus. Das ist in Kooperation mit der Wanderausstellung, die heißt Mein Wanderungsland, also Mein Einwanderungsland aus Köln. Die sind dort vor dem Anger aufgebaut. Und dann geht es zum Haus Dacheröden, wo abends eben ein Workshop stattfindet, in Kooperation mit dem Mainwanderungsland, wo es mit Serge Palais, der dort eben eine Ausstellung zeigt, die ganz verwandt ist mit der unsrigen und eben nochmal spezifisch auf das Thema Migration zu sprechen kommt. Dann gibt es am 17. April eine Lesung hier bei Radio Frei in Kooperation mit dem Stadtrundgang zur NS-Zeit über das Verhältnis von Kolonialismus und Freikorps, also 1919, ist ein ganz tolles Buch erschienen dieses Jahr. Und dann sind noch weiter, wir sind schon von verschiedenen Initiativen noch gebucht worden für Stadtrundgänge. Im Mai gibt es einen englischsprachigen für die Willy Brandt School. Und im Juli wird dann unsere Ausstellung in den Erinnerungsort Topf und Söhne wandern. Die Eröffnungsveranstaltung ist am 10. Juli. Da haben wir eingeladen Noah H., die eine sehr profilierte postkoloniale Theoretikerin ist in Deutschland. Und das Thema wird sein Rassismus und kulturelle Aneignung.
Wohin kann ich mich wenden, wenn ich mehr Informationen haben will oder all die genannten Informationen nochmal nachlesen möchte?
Die genannten Informationen nachlesen wird man je länger, je ausführlicher auf dem Blog können, der im Entstehen begriffen ist. Und da finden sich dann auch längere Texte nochmal zu den einzelnen Stationen. Aber hoffentlich auch, und das ist eine weitere Zukunftsvision von uns, von ganz vielen anderen Stationen, die noch dazukommen werden. Und die, mit denen wir uns mit eurer Hilfe auseinandersetzen wollen, also mit eurer, die ihr hier jetzt zuhört. Es gibt wahnsinnig viel zu entdecken, wahnsinnig viel aufzuarbeiten. Die Archive sind voll. Es gibt Menschen, die Zeitzeuginnen sind, die, wenn sie Lust haben, gerne mit uns sprechen können. Aber bitte sucht auch ihr Zuhörerinnen das Gespräch mit solchen Zeitzeuginnen. Alles nachzulesen eben auf dem Blog. Wir haben auch einen Facebook-Account, wo wir unsere Veranstaltungen ankündigen. Weitere Wege mitzumachen bestehen darin, zu unseren Treffen von Decolonize Erfurt zu kommen, sich auch daran zu beteiligen, zum Beispiel unsere Pläne für eine Straßenumbenennung des Nettelbecksufer in die Tat umzusetzen. Also es geht auch um ganz handfeste Sachen. Man kann auch jederzeit uns eine E-Mail persönlich jetzt schreiben, dem Urs und mir, das geht auch.